Und bevor ich in die Predigt starte, habe ich noch eine Information von den Ältesten. Auf der letzten Mitgliederversammlung der Gemeinde waren ja zwar schon ein großer Teil von euch da, aber noch längst nicht alle. Und eine wichtige Information wollte ich ganz gerne auch heute weitergeben. Wir wollen nämlich gerne unseren Ältestenkreis erweitern. Wir sehen die Notwendigkeit, weil die Arbeit doch zunimmt, auch gerade im seelsorgerlichen Bereich und die Vorgehensweise. Sicherlich haben die bestehenden Ältesten da die besondere Verantwortung, Menschen in den Blick zu nehmen, auf Menschen zuzugehen. Aber wir wollen euch als Gemeinde gerne mit in diesen Prozess hineinnehmen. Also es wäre uns sehr wichtig, dass ihr dieses Anliegen im Gebet mitnehmt und selber überlegt, wen könntet ihr euch als einen der zukünftigen Ältesten vorstellen, und ihr könnt diese Vorschläge dann auch gerne an uns Älteste, an Willi Koschel, Andreas Pöttker, Rudi Thissen oder mich weitergeben. Ein kleiner Zettel, wo der Name draufstehen, würde reichen, eine Mail zu schreiben, das geht auch, oder eben auch mündlich auf uns zuzukommen und eben mündlich dann Vorschläge weiterzugeben, damit wir eben dann auch entsprechend Möglichkeiten haben, diese Dinge, die ihr auch mitteilt, dann in den Blick zu nehmen. Und wir glauben, dass auch in diesem Miteinander Gott uns da auf einen guten Weg stellen wird, damit auch sich Menschen, Männer herauskristallisieren, die wir dann eben auch noch am Ende dieses Jahres berufen können. Also nehmt das bitte als Gebetsanliegen mit und macht aktiv mit. Denke, das ist eine ganz gute und wertvolle Sache. Ja, unter dem Oberthema Zwei werden eins beginnen wir heute die von Jürgen schon angesagte siebenteilige Predigtreihe zum Thema Ehe. Leider sind die Flyer noch nicht angekommen. Dazu soll es also auch Flyer geben. Wir hoffen doch sehr, dass sie uns diese Woche erreichen und ihr dann auch nochmal vielleicht den einen oder anderen einladen können, speziell auch zu dieser Themenreihe. Und vertut euch bitte nicht, dass der ein oder andere jetzt denkt, ja toll, jetzt sind sieben Predigten zum Thema Ehe, ich bin nicht verheiratet, ich bin vielleicht geschieden, ich bin vielleicht verwitwet, was auch immer. Ich glaube, das Thema Ehe geht uns alle an. Wir haben alle entweder selbst Eheerfahrungen gemacht oder stehen mittendrin oder kommen zumindest aus einer Ursprungsfamilie, in denen unser Bild, egal welchen Status wir heute haben, unser Bild von Ehe mitgeprägt worden ist. Das kann positiv sein, das kann aber auch sehr deutlich negativ geprägt sein. Wir haben Bilder vor Augen, wir haben Vorstellungen im Kopf, vielleicht die Jungen unter uns, die Jüngeren unter uns, auch unrealistische Vorstellungen von Ehe. Oder viele von uns stecken mittendrin im Abenteuer Ehe, und wie unkompliziert das sein kann, haben wir ja gerade in der Einführung von Jürgen schon mitbekommen. Mit dieser Predigtreihe verbinden wir einige Hoffnungen und Ziele. Vier Dinge möchte ich kurz an den Anfang setzen. Wir erhoffen uns eine Hilfe und eine Stärkung von Ehen in einem Umfeld und in einer Zeit, in denen Ehe und Familie stark angefeindet und gefährdet sind. Ehe und Familie, das Bild in der Gesellschaft, ist längst nicht mehr so, wie das vielleicht noch vor 40, 50 Jahren war. Die Ehe steht unter Beschuss. Und da ist es wichtig, dass die in einer christlichen Ehe stehen und leben wollen, da auch neuen Mut, Hilfestellung bekommen für ihren Weg. Wir wollen mit dieser Reihe aber auch ganz bewusst falsche Bilder und Erwartungen aufdecken. Unrealistische Erwartungen, zum Beispiel den Eindruck, ich muss nur auf den richtigen, perfekten Partner warten. Also diese Geschichte, die kannst du schon mal knicken. Gibt's nicht. Wirst du nicht finden. Es gibt eine ganze Reihe an Partner und Partnerinnen, die nicht gut für dich sind. Das mit Sicherheit. Aber den und nur den einen, aus biblischer Sicht existiert diese Person nicht. Und auch wenn wir heute hören, wo der Ursprung von Ehe liegt, sind wir ja letztendlich herausgefordert, schon Ausschau zu halten, da wo wir noch nicht verheiratet sind und gerne heiraten wollen, nach dem Partner oder der Partnerin für uns. Und das ist natürlich an sich schon eine Herausforderung und sehr spannende Sache. Und wir wollen natürlich Sehnsucht wecken und zur Ehe ermutigen. Gerade da, wo man vielleicht selber sehr negativ geprägte Vorstellungen von der eigenen Ursprungsfamilie mitbringt oder von dem, was man vielleicht um uns herum an Ehen auch scheitern sieht. Oder Ehemodelle vorgelegt bekommt von anderen, wo man sagt, nee, so eine Ehe möchte ich nicht. Wir wollen dennoch Sehnsucht wecken und ermutigen zum Abenteuer Ehe. Und vielleicht nicht der unwichtigste Aspekt, wir wollen am Beispiel der Ehe neu aufzeigen, wer und wie Gott ist. Und ich glaube, dass das ein Anliegen der Bibel auch ist. Steigen wir also ein in Gottes Idee von Ehe, wobei es heute mehr um grundlegende Aspekte gehen wird. Unter der Überschrift, bis dass der Tod uns scheidet. Gottes wunderbare Idee für unsere Ehe entdecken. Nun, wenn wir so an Ehe denken, und eine ganze Reihe von uns sind ja mittendrin, dann haben irgendwann mal die beiden zueinander gefunden. Ich habe jetzt nichts Besseres gefunden als zwei noch unbeschriebene Blätter Papier. Und ich mache jetzt eine kurze Basteleinheit. Das ist Klebstoff. Ich hoffe, da ist auch noch was drin. Sieht gut aus. So, und wie war das eben mit der Schnittmenge? Jetzt versuche ich es mal möglichst exakt übereinander zu legen. Wie war das noch? Und die beiden werden ein Blatt, ne? Oder so ungefähr steht es im biblischen Text, da werden wir gleich noch drauf kommen und auf diese beiden Blätter werden wir gleich auch nochmal zurückkommen, aber die Vorarbeit ist schon mal gemacht. Bis dass der Tod uns scheidet, Gottes wunderbare Idee für deine Ehe entdecken. Auch wenn du den Eindruck hast, da gibt es nichts mehr groß zu entdecken. All das, was ich schon entdecken wollte, habe ich entdeckt. Und ob das jetzt positiv oder weniger positiv ist, ich hoffe, du lässt dich trotzdem noch einmal mit hineinnehmen und auch überraschen. Drei Punkte habe ich heute mitgebracht. Zunächst einmal Ehe als Schöpfungsakt Gottes. Ich weiß nicht, wem dieser Gedanke erstmal etwas fremd ist. Aber lasst uns mal in Genesis 1 einsteigen und ich habe euch für diesen Punkt zwei Stellen mitgebracht, die seht ihr auch hinter mir an der Wand. Genesis 1, 27 und 28 und Kapitel 2, 21 bis 23. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und in Kapitel 2, wo der Schöpfungsbericht ja noch einmal erweitert wird, wo der Fokus dann noch mal speziell auf die Erschaffung von Adam und Eva bezogen wird, da heißt es dann ab Vers 21. Und Gott der Herr ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen, auf Adam, fallen, und er entschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau. Und er brachte sie zu dem Menschen. Und der Mensch sprach: Diese ist nun Gebein von meinem Gebeinen und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist diese genommen. Texte, glaube ich, die wir alle schon mal gehört, gelesen haben, vielleicht auch die ein oder andere Predigt. Am sechsten Tag der Schöpfungswoche schuf Gott also den Menschen. Und er schuf sie männlich und weiblich, einen Mann und eine Frau. Dieser Schöpfungsakt, wenn wir da in dem Text nochmal besonders hinschauen, sticht besonders hervor. Mir sind einige Dinge hier aufgefallen, die ich einfach mal weitergeben möchte. Zunächst einmal fällt auf, er sticht hervor in der Ausführlichkeit der Beschreibung. Nirgendwo nimmt sich Gott so viel Zeit durch Mose, einen Schöpfungsakt zu beschreiben wie beim Menschen. Er bleibt eben nicht nur in Kapitel 1 stehen, er schuf sie als Mann und Frau, fertig, aus, sondern dann in Kapitel 2 geht er nochmal ganz detailliert auf die Entstehung von Adam und Eva ein. Dieser Schöpfungsakt von Mann und Frau sticht aber auch in der besonderen Stellung und Wertachtung hervor. Lasset uns Menschen machen, die uns entsprechen, sagt Gott. Und er schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Und wir sehen auch in der besonderen Verantwortung, dass dieser Schöpfungsakt hier heraussticht, nämlich in einem Auftrag, den Gott seinem Menschenpaar mit auf den Weg gibt. Das wären alles schon Themen für eine eigene Predigt. Ich will das nur kurz anreißen. Und natürlich auch in der Betonung der beiden Geschlechter. Es ist ganz interessant, bei den Tieren wird das nicht genannt. Die Tiere werden beschrieben, Vögel des Himmels, die Tiere im Meer und so weiter. Aber da wird nicht in der Schöpfung nicht beschrieben, männlich-weiblich, dass das so war. Das kommt aus dem weiteren Text schon deutlich hervor. Aber hier beim Menschen wird es explizit erwähnt. Bei den Tieren später dann, wenn es um die Arche Noah geht und dass eben weibliche und männliche Tiere gerettet werden, um eben sich auch weiter dann fortpflanzen zu können. Das kommt aber später, zumindest was die explizite Erwähnung angeht. Und dann auch im Segen, den Gott seinem Menschenpaar gab. Nun, das Segenswort, seid fruchtbar und mehrt euch, das hat Gott auch den Tieren gegeben. Aber ich glaube hier, wenn Gott zu dem Menschen das sagt, habe ich mir überlegt, könnte es sein, dass Gott mehr vor Augen gehabt hat, als nur die Reproduktion von Menschen. Also das biologische Entstehen von anderen Menschen, von Kindern. Könnte es sein, dass bei der Überlegung oder bei dem Segenswort, seid fruchtbar und mehrt euch, dass Gott da schon etwas zusätzlich Spezielles im Blick hatte, weil er den Menschen ja in seinem Ebenbild geschaffen hatte. Er hat ihn geschaffen, damit er auf Erde Gottes Herrlichkeit widerspiegelt, dass der Mensch zu Gottes Ehre lebt. Und ich glaube, dass wir das auch auf die Ehe beziehen können, auf die wir später in Kapitel 2 ja dann stoßen. Und dass es dann unter anderem auch darum gehen kann, nicht nur die biologische Fruchtbarkeit im Sinn zu haben, sondern auch die geistliche Fruchtbarkeit, nämlich die Größe Gottes an die Nachfahren weiterzugeben und dass jeder neue Mensch im Grunde genommen diesen, diese Würde mit auf den Weg bekommt und auch diesen Auftrag, etwas von der Herrlichkeit und Größe Gottes in seinem Leben wiederzuspiegeln. Nehmt diesen Gedanken doch zumindest mal mit, auch wenn er im Moment noch ein bisschen neu erscheint. Ich fand das auf jeden Fall ein Gedanke, der nachdenkenswert ist und den wir, glaube ich, nicht so einfach von der Hand weisen sollten. Doch die Beschreibung der Erschaffung von Mann und Frau endet dann, so empfinde ich den Text, mit einem weiteren Schöpfungsakt. Adam und Eva werden geschaffen. Und was passiert dann, als die Eva geschaffen ist? Gott führt sie zu Adam, zu dem Menschen. Hier, und ich denke, da sind sich zumindest die bibeltreuen Autoren einig, hier stiftet Gott Ehe. Er übernimmt selber die Aufgabe des, dass später zumindest auch in unserem Kulturkreis im Normalfall der Vater der Braut übernimmt, um sie zu ihrem zukünftigen Ehemann zu führen und in seine Verantwortung zu übergeben. Und wie reagiert der Mann? Diese ist es endlich. Vorher hatte er nur die Tiere als Gegenüber gehabt, hat ihnen Namen gegeben, aber er merkte, das ist nicht das Passende. Aber jetzt plötzlich die Frau, Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch, nicht unbedingt Worte, die wir so in einer Jubelarie erwarten würden, aber er hat verstanden. Diese ist ein passendes Gegenüber, eine passende Ergänzung. Sie und ich, wir gehören zusammen. Nun, Adam hat es ein bisschen einfacher gehabt, ne? Ihr kennt, glaube ich, alle die Geschichte, wo Eva Adam im Garten Eden fragt, Adam, liebst du mich? Und er sagt, ja, wen denn sonst? Das ist in der heutigen Zeit etwas schwieriger. Jetzt laufen viele Evas durch die Gegend für unsere jungen Männer und umgekehrt auch. Und da braucht es schon viel Weisheit, Geduld und vor allen Dingen Gottes Segen, um den Partner zu finden, mit dem man dann wirklich dieses Abenteuer starten möchte. Und ich habe das, glaube ich, früher schon mal erwähnt, fangt früh genug an, für euren zukünftigen Partner, für eure zukünftige Partnerin zu beten, dass Gott euch da in einer guten Weise leitet. Also ich sehe hier an dieser Stelle, auch wenn wir das Wort Ehe an dieser Stelle nicht finden, erkennen wir, glaube ich, die Intention, die Gott verfolgte und die auch im weiteren Bericht zum Ausdruck kommt. Nun, wenn wir diese beiden kurzen Texte einmal auf uns wirken lassen, eigentlich ja bekannte Texte, dann überlegen wir doch mal, was bedeutet dies nun konkret für unsere Ehen heute? Was nehmen wir wahr aus diesem Text und was nehmen wir mit aus diesem Wort Gottes? Ich habe für mich mal 5 Dinge aufgeschrieben. Zum einen, Ehe ist keine menschliche Erfindung. Gott ist der Erfinder der Ehe. Sie ist keinem menschlichen Gedanken entsprungen, nicht irgendwann im Verlauf der Menschheitsgeschichte als taugliches Beziehungsmodell entstanden, sondern ein göttlicher Gedanke, ein göttliches Prinzip seit Beginn der Schöpfung. Es ist Gottes guter Plan. Vielleicht ist es allein dieser Punkt für deine Ehe schon hilfreich, sich nochmal zu vergegenwärtigen. Ehe ist nicht da entstanden, wo ich mit meiner Frau zum Standesamt gegangen bin. Oder im Gottesdienst das nochmal gefeiert habe und vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt meiner Frau das Eheversprechen gegeben hat. Ja, da hat natürlich unsere Ehe hier angefangen. Aber der Ursprung auch unserer Ehe und auch deiner Ehe liegt weit zurück. seit der Erschaffung der Welt und ist ein guter Gedanke Gottes. Und dann ein zweites. Ehe steht unter Gottes Segen und Schutz. Und zwar dort, wo sie nach seinen Prinzipien eingegangen und gelebt wird. Und er, weil ihm Ehe so wichtig ist, sagt dir, sagt euch seine Hilfe zu. Da, wo ihr in Turbulenzen geraten seid, wo es herausfordernd ist, wo ihr jeder für sich an eure persönlichen Grenzen kommt. Gott ist da. Ehe als drittes ist damit zutiefst kostbar in Gottes Augen. Es ist nicht irgendwas, sondern in Gottes Augen etwas zutiefst Kostbares. Und wenn das wahr ist, dann muss auch deine Ehe etwas ganz Besonderes sein, denn auch sie hat ihren Ursprung in Gottes Schöpfungshandel. Und wenn das wahr ist, dann lohnt es sich unbedingt, auch für die eigene, vielleicht angefochtene Ehe zu kämpfen. Und dazu machen wir Mut und wir hoffen, dass die folgenden Predigten dir auch auf diesem Weg eine Hilfe sind. Wir sind davon überzeugt, es gibt hier Menschen unter uns, die sind mit ihrer Ehe dankbar, glücklich und zufrieden. Preist den Herrn. Das ist super. Und eure Ehe wollen wir weiter stärken, dass dieser Gedanke lebendig bleibt und euch durch Herausforderungen durchträgt. Aber wir können uns gut vorstellen, dass der ein oder andere hier sitzt und leidet, herausgefordert ist, die ein oder andere Nacht nicht schlafen kann, nicht weiß, wie es weitergehen soll, wo man vielleicht schon länger aneinander vorbeilebt. Und gerade euch wollen wir so ermutigen, auf Gott zu vertrauen und bei Gott Hilfe zu suchen und für eure Ehe zu kämpfen. Ihm ist eure Ehe, Gott, immens wichtig. Aber er möchte euch beistehen, euch Hilfestellung geben. Vertraut ihm und gebt eure Ehe nicht auf. Kommen wir zum zweiten Punkt, auch ein grundsätzlicher Aspekt. Die Ehe als lebenslange Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Genesis 2,24 habe ich dazu genommen, also ein Text, wo wir eben aufgehört haben zu lesen. Da heißt es, ein sehr bekanntes Wort, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Ehe als eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Diese schöpfungsgemäße Selbstverständlichkeit muss in der heutigen Zeit leider wieder ganz neu betont werden. Und das nicht erst seit Ehe für alle in Deutschland erlaubt ist. Allein dieser Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau ist es vorbehalten, Gottes Auftrag nach Fruchtbarkeit auf natürliche Weise zu entsprechen. Genau das hat sich Gott dabei gedacht, als er Mann und Frau geschaffen hat. Und dann das wichtige Wort lebenslang. Was ist aus dem großen Eheversprechen geworden, was Menschen sich entweder am Standesamt oder vielleicht sogar bei der kirchlichen Trauung gegeben haben? Man hat heute den Eindruck, dass statt bis dass der Tod uns scheidet, heute viele darunter zu verstehen scheinen, solange meine Bedürfnisse befriedigt werden. Und wenn das eben nicht mehr der Fall ist, dann habe ich jedes Recht, die Ehe aufzukündigen und mir eventuell einen neuen Partner oder eine neue Partnerin zu suchen. Aber Scheidung war in Gottes Plan nie vorgesehen. Nie. Es ist Folge des Sündenfalls und eine Notverordnung aufgrund der Herzenshärtigkeit der Menschen. Wir haben gerade den Text aus Markus 10 ja gehört, wo Jesus den Pharisäern das deutlich macht. Von Anbeginn der Welt ist das nicht vorgesehen zu werden. Aber aufgrund eures harten Herzens hat Mose diese Möglichkeit damals eingeräumt, diesen Scheidebrief seiner Frau mit auf den Weg zu geben. Aber eigentlich heißt es, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Und auch unser Bibeltext in Genesis 2, 24 zeigt uns dazu ja einige wichtige Aspekte der Ehebeziehung auf. Es fängt an mit: ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Hier ist zum einen eine räumliche Distanz zu verstehen, die in einer positiven Weise geschaffen werden muss. Aber vielleicht noch viel wichtiger, es muss auch eine emotionale Distanz in positiver Weise geschaffen werden. Die Ehefrau ist jetzt die Frau an der Seite des Mannes, nicht seine Mutter. Und wie viele Mütter haben das bis heute nicht verstanden? Und haben ihren Sohnemann nicht losgelassen für diese neue Beziehung. Und wie viel Schaden resultiert daraus? Der Mann muss diesen Weg gehen, sich räumlich und emotional in guter Weise. Ich meine jetzt nicht, jetzt muss ein Bruch geschehen zwischen Elternhaus. Darum geht's hier überhaupt nicht. Aber eine räumliche Distanz kann da eine große Hilfe sein, wie mir manche Ehefrauen schon mitgeteilt haben. Und die emotionale ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch ein Stück wichtiger. Kinder müssen zur Ehe freigegeben werden. Da geschieht ein ganz wichtiger Loslassungsprozess auch der Eltern. Und dann der zweite Schritt, der hier beschrieben wird: und wird seiner Frau anhangen. Das hebräische Wort entspricht dem griechischen kolao, und das bedeutet anleimen oder ankleben. Wozu wir wieder bei diesem Blatt oder Blättern sind. Ganz interessant, der Mann wird seiner Frau anhangen, ankleben. Der dritte Begriff heißt ja dann: und sie werden ein Fleisch sein oder ein Fleisch werden. Was passiert denn nun, wenn zwei Menschen, die diese Verbindung, die ja nicht nur eine körperliche Verbindung darstellen, eingegangen sind, wenn diese Verbindung getrennt wird? Geht. Aber mit welchem Schaden? Vielleicht ein bisschen drastisch dargestellt, das mag sein, aber nichts anderes passiert, wenn Menschen, die vor Gott sich dieses Versprechen gegeben haben, an den Punkt kommen, wo sie sagen: wir gehen auseinander. Und hier ist noch nicht der Schaden für die durch die Ehe entstandenen Kinder festgestellt. Es geht mir nicht darum, Menschen an dieser Stelle zu verurteilen. Ich weiß ja, dass Leute hier sind, die eine Trennung hinter sich haben, die geschieden sind. Manche, die wieder geheiratet haben. Es geht mir nicht darum, euch zu verurteilen. Es geht mir nur deutlich zu machen, dass vom Wort Gottes her es vom Ursprung nicht vorgesehen war. Es gibt eine Notverordnung, und in meinen Augen gibt es tatsächlich begründete Situationen, wo es zu einer Trennung kommen kann. Aber meine Befürchtung ist, dass in der heutigen Zeit, beeinflusst durch die Gesellschaft, gerade auch christliche Ehen eben nicht mehr bereit sind, für ihre Ehen zu kämpfen und Hilfe zu suchen und füreinander einzustehen und nicht nur auf die eigenen Rechte und Bedürfnisse zu pochen und zu stehen, sondern zu schauen, wie kann ich meinen Partner, meine Partnerin in der Liebe Gottes gewinnen? Wie kann ich von Gott Kraft bekommen, vielleicht auch eine Durchstrecke durchzuhalten, sodass es eben nicht zu dieser Trennung und zu diesen Schäden, die da zugefügt werden, kommen muss, sondern Gott neue Perspektiven öffnet, Heilung schenkt, neues Vertrauen, auch nach einem Ehebruch, dass neues Vertrauen wachsen kann und Menschen das weiter für sich leben und repräsentieren können, was Gott eigentlich sich unter Ehe vorgestellt hat. Und sie werden ein Fleisch werden. Auch hier ist nicht nur an die innige Verbindung auf sexueller Ebene gedacht. Natürlich, das ganz bestimmt. Aber an eine Einheit, die das ganze Menschsein umfasst. Auch das Emotionale. Als Kinder Gottes auch das Geistliche. All das kann man erfahren, da, wo man sich mit Gottes Hilfe auf den Weg macht, in einer Ehebeziehung. Eine Einheit auf all diesen Ebenen. Ohne, wie Jürgen das schon sagte, zu verschmelzen jetzt zu einer, was auch immer, gearteten Persönlichkeit. Aber diese Einheit widerspiegeln zu können, auch anderen Menschen. Interessant ist, dass dieser Text, Genesis 2,24, von Jesus in zwei Evangelien zitiert wird, in Markus 10 und Matthäus 19. Und er unterstreicht damit die göttliche Autorität dieser Worte, aber auch die Aktualität dieses Wortes für seine Zeit und für alle Zeiten. Da kann man nicht sagen, das ist damals an die Israeliten geschrieben worden, das galt für diesen Kulturkreis und für diese Zeit. Das stimmt einfach nicht. Das ist ein Wort, was kultur- und zeitübergreifend gilt. Und dann ein letztes. Es gäbe noch viel mehr zu sagen. Ich will ja heute nur so ein paar Grundlagen noch einmal aufzeigen. Die Ehe als Bundesbeziehung. Und da gehen wir mal in das Neue Testament hinein. Epheser 5. Ich denke, die Stelle ist auch vielen von euch bekannt. Und ich fange bewusst in Vers 25 an, wo die Männer angesprochen werden, und lese bis Vers 32. Da schreibt Paulus: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung, die Gemeinde, geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Versammlung. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich sage oder beziehe es aber in Bezug auf Christus und auf die Gemeinde. Also auch der Apostel Paulus zitiert dieses vorhergegangene Wort aus Genesis 2,24 und schließt folgende Aussage an. Dieses Geheimnis, also vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen, bezieht er auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und damit stellt er es auf die Ebene eines Bundes. Und genau dies ist die Ehe. Eine Bundesbeziehung. Die Ehe ist niemals ein lockerer Ehevertrag, der auch wieder aufgelöst werden kann, ob nach beiderseitigem Einverständnis oder wenn eben der eine nicht mehr die Bedingungen als gegeben sieht, den Vertrag zu halten, sondern ein Bund, der Gottes Handeln mit seinem Volk in kleiner Ebene, auf kleinerer Ebene widerspiegeln soll. Und damit ist Ehe etwas zutiefst Göttliches, aber natürlich auch zutiefst Menschliches. Adam und Eva erlebten ja beides. Sie erlebten Ehe in ungetrübter Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer. Da wäre ich gerne mal dabei gewesen. Um sich was abzugucken, wieso das Miteinander war. So kein genervt sein, weil der Alltag zu stressig ist oder was auch immer. Ein harmonisch ist, glaube ich, noch das falsche Wort. Ein Miteinander in einer Atmosphäre, die von Gottes Gegenwart geprägt war. Sünde war noch nicht da. Kein Keifen der Frau, kein Nörgeln des Mannes, auch kein Stress mit Kindern, zu der Zeit auch noch nicht. Aber das muss etwas Überwältigendes gewesen sein. Aber dann verloren sie dies durch den Sündenfall. Und alle folgenden Ehen, zu denen eben auch unsere Ehen gehören, unterliegen den Folgen dieses Sündenfalls. Wir leben nicht mehr im Garten Eden, nicht mehr im Paradies, sondern in einer gefallenen Schöpfung. Und wenn zwei Menschen entscheiden zu heiraten, dann heiraten, auch wenn diese Menschen gläubig sind, zwei sündige Personen. Aber damit ist der göttliche Ursprungsplan beileibe nicht aufgehoben. Nein, unter seiner Leitung, in der Anbindung an Gott, wenn wir bereit sind, in unsere Ehe geistlich zu investieren, dann glaube ich, dann können wir beschenkt werden, dass wir zumindest, jetzt fehlt mir das richtige Wort, zumindest ein Stück weit etwas von dem auch in unserer Ehe heute erfahren und genießen können, was damals nur Adam und Eva vorbehalten war, als sie noch in dieser Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer lebten. Und gerade deshalb ist es so wichtig und deshalb ist es uns auch wichtig, dass unseren jungen Leuten, die noch auf Partnersuche sind, immer wieder zu sagen, dass es so immens wichtig ist, bei der Partnersuche darauf zu achten, dass die zukünftige Partnerin, der zukünftige Partner auch eine Person ist, die Jesus Christus nachfolgt, die um die Vergebung ihrer Schuld weiß und damit beide auf einem geistlichen Fundament starten können. Wir werden auf diesen Punkt noch etwas näher eingehen bei einer weiteren Predigt, warum das gerade eben in Krisen- und Konfliktzeiten so wichtig ist, da nicht auf unterschiedlichen Ebenen zu sein oder von unterschiedlichen Ebenen herzukommen, sondern das geistliche Fundament geklärt zu haben und von daher starten zu können. Der Mensch wurde geschaffen nach Gottes Ebenbild, als sein Gegenüber und zu seiner Ehre. Und das gilt auch für den Zusammenschluss zweier Menschen. Das gilt auch für die Ehe. Und auch sie haben das Und das großartige Vorrecht, etwas von Gott in und durch ihr Leben abzubilden. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Auch deine Ehe hat eigentlich von Gottes Seite her die Absicht, etwas von seiner Herrlichkeit wiederzuspiegeln in dieser Welt. Deine Ehe kann einen ganz besonderen Charakterzug Gottes wiedergeben, nämlich eine Liebe, die unterschiedliche Teile, und Mann und Frau sind unterschiedlich, da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf, zu einem Ganzen zu verbinden. Mit Gottes Hilfe kann auch deine Ehe, egal wie du sie im Augenblick empfindest, kann auch deine Ehe als Wegweiser dienen, um auf ihn und sein rettendes Evangelium hinzuweisen. Und dazu wünschen wir euch Gottes Segen, Durchhaltevermögen, Mut und da, wo ihr es erlebt, viel Freude, Intensität in einem wunderbaren Miteinander. Amen.